Herzlich willkommen zum Österreich-Magazin bei Kontrafunk. Ich freue mich, Sie durch die kommende Stunde begleiten zu dürfen. Mein Name ist Ursula Stenzel und ich habe folgende Themen für Sie vorbereitet. Der Sika-Hirsch lebt in Europa seit mehr als 100 Jahren und ist vielerorts längst Teil des Wildbestandes. Trotzdem hat die EU die Art als invasiv eingestuft und weitreichende Einschränkungen beschlossen. Was dahinter steckt, welche Folgen das für Jäger und Gehegewildhalter hat und ob diese Maßnahmen überhaupt gerechtfertigt sind, darüber spreche ich heute mit dem Jäger und Arzt Dr. Klaus Wolf. Der Einbau von Smart-Metern sorgt seit Jahren für Konflikte zwischen Netzbetreibern und Stromkunden. Immer wieder berichten Betroffene von Druck und dem Einbau gegen ihren ausdrücklichen Willen. Rechtsanwalt Magister Gottfried Forsthuber vertritt zahlreiche Betroffene und konnte jüngst sogar eine Beugestrafe gegen ein Energieunternehmen erwirken. Er wird uns heute die rechtliche Lage und die Möglichkeiten der betroffenen Kunden erklären. Während viele Städte und Gemeinden unter Budgetlöchern und steigender Verschuldung leiden, präsentiert sich Wels als Ausnahme. Das aktuelle Budget weist erneut einen Überschuss auf und gleichzeitig wird kräftig in Infrastruktur, Bildung und Lebensqualität investiert. Und das, man höre und staune, ohne neue Schulden. Wie dieser finanzpolitische Kurs gelingt und was andere Kommunen daraus lernen können, darüber spreche ich mit dem Welser Bürgermeister Dr. Andreas Rabe. Der Sika-Hirsch lebt in Teilen Europas seit mehr als 100 Jahren und ist vielerorts längst Teil des Wildbestandes. Dennoch hat die Europäische Union die aus Ostasien stammende Art als invasiv eingestuft und weitreichende Einschränkungen beschlossen. Die Tiere dürfen weder eingeführt noch gehalten, gezüchtet, verkauft oder getauscht werden und man darf seine Bestände auch nicht in die Umwelt freisetzen. Betroffen sind Jäger, Gehegewildhalter und Behörden gleichermaßen. Über die Hintergründe für diese Entscheidung und ihre praktischen Folgen spreche ich mit dem Jäger und Arzt Dr. Klaus Wolf. Herr Wolf, grüß Gott.
Ja, ebenfalls grüß Gott.
Seit wann sind Sie Jäger und in welcher Region üben Sie das Weidhandwerk aus?
Ich bin Jäger seit 40 Jahren und jage hauptsächlich in Kärnten.
Wunderschön. Wie groß ist der Bestand an Sika-Wild in Österreich überhaupt? Und gibt es aus der Sicht der Jägerschaft tatsächlich ein Problem, das einen Eingriff der Europäischen Union rechtfertigt?
Wie gesagt, ich bin also Kärntner und bei uns kommt das Sika-Wild in der Form nicht vor. Wir lernen es in der Jagdprüfung und wir wissen und lernen aus der Jagdprüfung, dass es das Sika-Wild entlang der Donauauen gibt, dass das Wild dort ausgesetzt wurde vor mehr als 100 Jahren wegen seiner Besonderheit und auch wegen seines Fleisches und weil es gut bejagbar war und dass es auch bejagt wird. Es ist also nicht so selten, dass es nicht bejagt wird. Es ist aber auch nicht so, dass man das als irgendein besonders häufiges Stück Wild in der freien Wildbahn bekommt. Kennzeichnend für die Häufigkeit ist, dass zum Beispiel im Kärntner Abschussplan also bei den Kärntner Schusszeiten das Sika-Wild nicht aufscheint. In Niederösterreich gibt es zum Beispiel aber auch klar, als Beispiel, weil es ja in den Donauauen vorkommt, klare Schusszeiten, die von der Landesjagdbehörde festgelegt werden, wann man dort Hirsche, Tiere und alles andere schießen darf.
Ja, natürlich. Also Kärntner ist er einmal nicht, der Sika-Hirsch. Trotzdem greift die EU hier in eine regionale und nationale Jägerordnung und Jagdordnung ein. Ist das überhaupt noch sinnvoll, ein Tier wie den Sika-Hirsch als invasiv zu bezeichnen, als eine invasive Art?
Das ist, glaube ich, eine Frage der Beurteilung oder der Taxonomie, der Eingliederung des Tieres. Dieses Tier lebt wie andere eingebürgerte Wildarten, wie das Mufflon oder das Dammwild. Beim Sika-Wild ist es mehr als 100 Jahre, beim Dammwild und Mufflon seit Jahrhunderten in Österreich. und war hier nie ansässig. Ist aber inzwischen auch bejagbares Wild, ist auch auf den Speiseplänen, was man auch beim Sickerwild sieht. Also die Einmischung zu sagen, ja, ist es sinnvoll, sowas als invasiv zu bezeichnen, geht einmal an der
geht an der Sache vorbei, Ihrer Meinung nach.
Geht an der Sache vorbei, ja.
Wie weit ist es begründbar, dass man sagt, dass Sika-Hirsch oder andere Hirscharten verursachen in Österreich erhebliche ökologische Schäden oder verdrängen heimische Arten? Ist das überhaupt gerechtfertigt, so eine Behauptung aufzustellen?
Also jetzt könnte man die klassische Ausrede machen und sagen, ja, wir kennen die Zahlen nicht. Also vom Gefühl her sind die Bestände von freilebendem Sickerwild rückgängig in Österreich. Wie es in Ungarn an der Grenze ist, weiß ich nicht. Und wir wissen, dass das Wild bewegt sich ja in der Nacht 50 bis 100 Kilometer. Das heißt, die wechseln mit dem Abreißen des eisernen Zaunes zwischen Ungarn und Österreich in den Donauauen hin und her. Ob man da irgendwie sagen kann, welchen ökologischen Schaden das macht oder wie viele das sind, das ist in der Form nicht feststellbar. Man kann natürlich sagen, eine invasive Art mischt sich mit dem heimischen Wild und es kommt dann sozusagen zu entweder zu Hybriden, also unfruchtbaren Mischungen, ja, wie das bei Pferden und Eseln passiert, ne? Oder, das ist aber bei der Menge Wild, die wir haben, wahrscheinlich auch locker verkraftbar. Und welchen Schaden sie sonst machen, den nicht auch unser Hirsch und unser Reh macht, kann ich Ihnen nicht sagen. Gehen tut's.
Ist eine Betrachtungsweise, ja.
Ist eine Betrachtungsweise.
Forstbesitzer fürchten ja immer wieder Wildschäden, weil Bäume beschädigt werden und ähnliches. Ich meine, auf jeden Fall greift die EU mit dieser Entscheidung tief in das Wildtiermanagement der Mitgliedstaaten ein. Wird hier aus Ihrer Sicht erneut das hochgelobte Subsidiaritätsprinzip ausgehebelt, obwohl Jagd und Wildbewirtschaftung ja traditionell nationale oder regionale Angelegenheiten sind?
Meiner Meinung nach ist dieser Eingriff zu weitgehend. Ja, also wir haben unsere, sogar in Österreich, sogar noch ein bisschen in jedem Bundesland um ein paar Tage anders unsere Schusszeitenregelung in jedem Bundesland. Und auf die wird genau geachtet, dass das jedes Bundesland aufrechterhält. Und auf der anderen Seite bekommen wir von der EU diesen Hut aufgesetzt, dass das in ganz Europa zu bejagen ist. Begründung wird wahrscheinlich sein, dass man das Subsidiaritätsprinzip hier aushebelt, weil das ja grenzüberschreitend ist, weil das Wild ja 100 Kilometer am Tag wandert, vor allem in der Nacht. Und dass der Hirsch dann auf einmal in einem Komitat ist, statt in einer österreichischen Bezirkshauptmannschaft. Aber das hat man früher mit dem Schwarzwild auch geklärt. Und das konnte man auch klären, wenn es so invasiv wäre, dass es bedrohlich wirkt. Wird ja mit dem Schwarzwild, also mit den Wildschweinen, auch geklärt und mit der afrikanischen Schweinepest, die das Wild betrifft. Mir ist aber keine Seuche bekannt, die beim Sickerwild ist, die also eine paneuropäische Wildbejagung vorschreibt, um eine Seuche einzudämmen.
Ich meine, wäre es Ihrer Meinung nach also wesentlich sinnvoller gewesen, regionale Lösungen zu ermöglichen, anstatt wieder eine einheitliche Regelung für ganz Europa vorzuschreiben?
Ja.
Welche Folgen hat diese EU-Entscheidung für all jene, die Sika-Wild eben halten?
Es gibt zwei direkt Betroffene und das sind auf der einen Seite die Wildbauern, also sozusagen die in Gehegen Wild züchten, um es dann abzuschießen und zu verkaufen, weil es ist ja ein großer Markt, der Wildtiermarkt in Europa, vor allem bei den Ländern, wo es fast keine Jagd mehr gibt, weil sie alles weggeschossen haben, im Süden und im Westen von Österreich. Und auf der anderen Seite ist es, würde diese Regelung, so wie sie dasteht, nicht im Gehege zu halten und ähnliches, natürlich auch gewaltige Auswirkungen haben auf die ganzen Kinder- und Streichelzoos. Dann dürfte dort auch kein Sickerwild vorkommen. Ich meine, das beliebteste ist dann Wild, weil es überall, aber auch die werden entnommen. In Kärnten, ich weiß nicht, ob sie es noch haben, im Schloss Magereck, dem Sitz der Kärntner Jägerschaft, gibt es dann Wild, damit die Kinder sich das anschauen. Und dann, das andere sind natürlich die Fleischbetriebe. Es gibt in Österreich eine große Anzahl von Wildbauern mit Fleischbetrieben. Und es gibt hauptsächlich Dammhirschzuchten, ja, aber es gibt natürlich auch Sickerzuchten und die sind nicht nur in Niederösterreich, sondern die sind auch in Vorarlberg, in Tirol, in Kärnten. Es gibt in jedem Bundesland Gehege, die das Fleisch züchten für die Konsumation und die laufen dort frei herum und da ist auch Sickerwild dran. Oder manche Bauern sind spezialisiert rein auf Sickerwild. Die würde das natürlich treffen.
Ja, das ist klar. Das ist ein wirtschaftlicher Schaden natürlich auch ein enormer. Welche Auswirkungen sehen Sie da und erwarten Sie für Österreich, wenn die EU diese Vorgaben unverändert beibehält und sie vor allem in Österreich unverändert umgesetzt werden? Weil man sagt ja immer, die Österreicher sind die Musterschüler. Man setzt immer sehr schnell Rahmenrichtlinien um und sehr genau bis zur Stelle hinterm Komma und so weiter, ne?
Ja, man wird sich ja mal auf jeden Fall mit die Streichelzoos, dass sie auf ein anderes Wild umstellen oder weniger Wild haben, nämlich dann Dammwild, bis das dann auch als invasive Art verbannt wird, oder das Muffelwild, ja, wäre das Gleiche. Nur sind die halt noch ein bisschen länger noch da, aber sind auch nicht hier ansässig. Dass die umstellen und dann kein Sickerwild haben, geht wahrscheinlich schneller, aber für einen Betrieb, der rein spezialisiert ist auf der Zucht und Verkauf von Wildfleisch, von Sickerwildzucht, ja, für die ist das natürlich existenzgefährdend. Ich meine, die müssen dann halt auch auf ein anderes umstellen. Nur ein Tier ist ein Tier und das dauert. Und man braucht einmal einen Stammbestand, eine Rotte oder eines Rudels, damit es dann größer wird.
Also das ja, ist, natürlich, das braucht alles eine Vorlaufzeit.
Es braucht eine Vorlaufzeit. Und ob das wirklich sinnvoll ist, wo eigentlich jetzt nicht so viel bekannt ist, dass das Sickerwild solche Auswirkungen hat und das Sickerwild beobachtet, zumindest es nach den Meldungen weniger wird und auf weniger als 2000 Stück freilebend geschätzt wird in Österreich, ob das dann sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
Ja, wenn wir nochmals über das Subsidiaritätsprinzip sprechen wollen. Man sollte ja annehmen, die Mitgliedsregionen wüssten selbst am besten über ihre Bedürfnisse Bescheid. Gibt es noch andere Beispiele, wo die EU in die Jagd eingegriffen hat?
Ja, das macht sie selbstverständlich. Also das ist zum Beispiel die Raufußhühnerverordnung, weil in Teilen Europas, weil die Moore trockener werden, keine Raufußhühner gibt, ist zum Beispiel bei uns in Kärnten die Jagd auf den Auerhahn und auf den bald einmal auch auf den Birkhahn deutlich eingeschränkt. Und das ist so ein klassisches Beispiel, weil der Grund dieser Reduktion, die Kärntner Jäger haben immer gewusst, wie viele Hahnen es gibt und es wurde eingeschränkt. Aber mit dieser Raufußhühnerverordnung greift die EU in das örtliche Jagdrecht ein, ja, also in das regionale, ländliche Jagdrecht. Indirekt ist es auch mit den Abschussregeln zum bösen Wolf. Das ist eine leidliche, breitgetretene Diskussion. Aber es ist so, dass oft Tiere auf den Wildschutz gesetzt werden und nicht mehr bejagt werden dürfen und dann Überhand nehmen. Immer wird damit natürlich auch in ein sich entwickelndes oder sich ständig austarierendes Gleichgewicht eingegriffen. Natürlich auch zum Teil mit großen Vorteilen, ja, dass sich ausgerottete heimische Tierarten wieder ansiedeln können. Aber oft einmal wird eingegriffen und man versteht das nicht, nur weil man gesamteuropäisch so und so viele mathematisch-bürokratisch errechnet, so und so viele Tiere braucht zum Aufrechterhalten einer Population. Und dann wird dort, wo es wirklich welche gibt und wo die sinnvoll gemanagt werden, wird eingegriffen.
Putscht die EU sozusagen hinein. Ja. Heben wir das kurz noch auf eine politische Ebene. In Österreich heißt es ja oft, die Jagd, das wäre Sache der ÖVP, die sich angeblich für die Jäger besonders einsetzen würde. Wenn man von der EU spricht, dann sitzt dort die ÖVP in der Europäischen Volkspartei und regiert. Wie kann es denn sein, dass so eine Verordnung zustande kommt? Und stimmt das überhaupt, dass sich die Jäger auf die ÖVP verlassen können?
Jetzt muss ich wieder eine pointierte Aussage machen. Wenn wir diese Frage fertig formulieren, ist die Antwort ganz klar. Aber allerdings muss man eines vorhersagen. Wenn man das beobachtet, also die Landesjagdverbände sind natürlich auch ein bisschen angelehnt und immer und werden Mitglieder in den Führungspositionen gewählt, die eine Nähe zum jeweiligen Landesregierung haben. Aber grundsätzlich sind die österreichischen Jagdverbände, was ich so beobachten kann, mehr oder weniger politikfrei und lassen sich nicht durch Parteipolitik treiben, was ja auch sinnlos wäre bei der großen Menge von Österreichern, die sich da nicht so zusammenfassen lassen. Wenn man dahergeht und sagt, Jagd ist genauso wie Forst ein Teil der Landwirtschaft und dass die Land- und Forstwirtschaft definitiv nicht gut vertreten wird in der EU und vor allem diese Kleinzelligkeit und die Kleinheit in Österreich, weil wir dürfen auch nicht vergessen, diese Verordnung über diese invasive Art des Sickerwildes ist sicher nicht in Österreich entstanden, sondern da gibt es größte Zuchtbetriebe in anderen Teilen Europas. Ja, und die haben ein wirtschaftliches Interesse oder andere Gruppen ein größeres und dann wird dann abgewogen und das gemacht.
eine traurige Zustandsbeschreibung, denn Jagd hat ja nicht nur mit Jagen, sondern auch mit Hege und Bestandserhaltung zu tun. Eine Abschlussfrage: Gibt es aktuell Dinge, wo Sie als Jäger sagen, hier wäre eine neue Regelung deutlich dringender notwendig und sinnvoll? Irgendein Gebiet, wo Sie sagen, da sollte man eingreifen? Oder soll man es überhaupt lassen?
Ich bin der Meinung, man sollte generell die Regelungen nach dem Subsidiaritätsprinzip so regeln, dass sie vor Ort geregelt werden. Es ist in Brüssel völlig irrelevant, ob wir Sickerwild haben oder nicht haben. Es ist in Brüssel auch irrelevant, ob wir, weil die Wölfe zu viel reißen, wir Schadwölfe entnehmen oder nicht, und dass man dafür extra Genehmigungen braucht. Und es gibt ja nicht nur einen Wolf, es gibt den Bären, es gibt Kormorane, Reiher, alles Tiere, die alle geschützt sind und die eine Unruhe in das bestehende Gleichgewicht bringen. Der Mensch wird sich daran anpassen, die Natur passt sich an. Wenn wir gewisse Tiere schützen, werden andere benachteiligt, das ist auch okay. Aber ich glaube, es generell sinnvoll ist es, wenn sich die EU aus diesen kleinzelligen, historisch gewachsenen Bereichen der Gesellschaft und des Lebens raushält.
Ja, Herr Doktor, da haben Sie sicherlich recht. Je weniger Regulierung, oft umso besser ist es, und die Verantwortung so niedrig wie möglich ansetzen. Das besagt ja das Subsidiaritätsprinzip und im Wesentlichen nichts anderes. Danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Und wie soll ich sagen, Weidmanns Heil.
Ja, danke.
Der flächendeckende Einbau von Smart-Metern sorgt seit Jahren für Konflikte zwischen Netzbetreibern und Stromkunden. Immer wieder berichten Betroffene von massivem Druck, Zwangsmaßnahmen und Installationen gegen ihren ausdrücklichen Willen. Rechtsanwalt Magister Gottfried Forsthuber vertritt zahlreiche Betroffene und konnte jüngst sogar eine Beugestrafe gegen ein Energieunternehmen erwirken, das einen rechtskräftigen Gerichtsbeschluss missachtet hatte. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Danke für die Einladung.
Herr Magister Forsthuber, Sie vertreten seit Jahren Betroffene im Zusammenhang mit Smart Metern. Wie häufig erleben Sie mittlerweile, dass Netzbetreiber den Einbau gegen den ausdrücklichen Willen der Kunden durchsetzen wollen?
Das ist ein ganz generelles Phänomen und daran hat sich auch seit der deutlichen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes nichts geändert. Die Netzbetreiber versuchen halt mit unterschiedlichsten Wegen und Mitteln ihr Ziel zu erreichen. Also das muss man leider feststellen, sei es eben, ob ein Energieunternehmen ersucht wird, plötzlich die Stromlieferung einzustellen, sei es, dass Techniker hingeschickt werden. Also diese Unterdrucksetzung des Kunden ist allgegenwärtig.
Sie haben jüngst eine Beugestrafe gegen ein Energieunternehmen erwirkt, weil ein Gerichtsbeschluss ignoriert worden sein soll. Was genau ist da passiert und welche Signalwirkung hat dieses Urteil für andere Betroffene?
Einiges. Also, was ist geschehen? Mitte Dezember hat die Person ein Aufforderungsschreiben bekommen von ihrem Netzbetreiber. Ich sage jetzt bewusst nicht das Bundesland dazu. Und in diesem Schreiben war eindeutig festgehalten, wenn Sie jetzt nicht akzeptieren, dass das Gerät eingebaut wird, wird Ihnen der Strom abgeschaltet in 14 Tagen. Jetzt könnte man sagen, das habe ich wirklich schon in einem Gerichtsverfahren gehört, das ist unglaublich human, vom Netzbetreiber so etwas zu machen, einen Brief zu schicken und freundlicherweise noch über die Stromabschaltung zu informieren. Nämlich vor einigen Monaten oder Jahren war das noch anders. Da ist einfach der Strom abgeschalten worden, ohne jedwede Vorankündigung. Und die Erweiterung und die Verbesserung aus Seiten des Netzbetreibers war jetzt dann eben zu sagen, na, wir informieren immerhin den Kunden. So. Der hat informiert, hat der Kunde sich an uns gewandt und gesagt, das möchte er sich so nicht gefallen lassen. Aus seinem innersten Empfinden heraus hat er gesagt, wenn die von mir etwas wollen, sollen sie mich klagen, aber nicht bedrohen. Und genau in diese Richtung sind wir vorgegangen. Wir haben eine einstweilige Verfügung beim zuständigen Gericht beantragt. Das wurde uns auch bewilligt und ist seitdem rechtskräftig. Und das war im Dezember 25. Das hat den Netzbetreiber aber keine Sekunde davon abgehalten, jedes Monat Leute zu schicken und auszugsweise. Ab Februar sind dort Leute aufgetaucht, also Techniker, haben die Person bedroht, haben gesagt, das ist uns alles egal, was du im Dezember bekommen hast, das ist überholt, jetzt ist März und jetzt wollen wir, dass das eingebaut wird. Die hat das dann trotzdem noch geschafft abzuwenden, aber diese Drohsituation, die hat sich jedes Monat wiederholt. Im April sind sie gekommen, im Mai sind sie gekommen, im Juni sind sie gekommen und im Juni war es dann heikel. Dann hat der Techniker gesagt, wenn wir jetzt das nächste Mal kommen, drehen wir einfach ab und wir fragen sie einfach nicht mehr. Das war der Person dann zu bunt. Er hat gesagt, aus, bitte helfen Sie mir. Und dann habe ich eine Beugestrafe beantragt, weil es geht ja nicht anders. Ja. Trotz aufrechter, einstweiliger Verfügung wird die Person weiterhin mit Stromabschaltung bedroht. So geht man ja nicht mit Kunden um, wenn man das normal und ernst nimmt als Unternehmer.
Das ist ja eine unglaubliche Schikanen. Ja.
Das sind Schikanen, absolut. Ende vom Lied ist 5.000 Euro Beugestrafe für den Netzbetreiber. Das war dann dem Gericht auch zu bunt. Also wenn man sich auf die Hinterbeine stellt, dann bekommt man auch als Kunde recht, obwohl es natürlich immer nicht ganz leicht ist, weil es ist ja der große Netzbetreiber, gegen den vorgegangen wird. Aber wenn die Argumente begründet sind, wenn die Sache es erfordert, bekommt man auch Unterstützung vom Gericht. Und das ist eben die frohe Botschaft in dieser Sache.
Ja, das ist eine Erleichterung. Viele Menschen berichten ja von diesem massiven Druck, von den wiederholten Schreiben bis hin zu Androhungen der Stromabschaltung. Wo endet aus Ihrer Sicht die zulässige Information und wo beginnt rechtswidriger Druck oder sogar Nötigung?
Naja, die Drucksituation konnten wir an diesem Beispiel, glaube ich, recht gut festhalten.
Ja.
Jeder Kunde, jeder Unternehmer hat die Möglichkeit, sich an das Gericht zu wenden. Und genau das sollte auch in diesem Fall passieren. Das ist doch die eindeutige Linie des obersten Gerichtshofs, der eben ausdrücklich sagt, wenn du etwas brauchst, Netzbetreiber, dann wende dich an die Gerichte, aber bedrohe deine Kunden nicht mit Stromabschaltung. Er hat das nämlich konkret benannt mit verbotene Selbsthilfe. Man kann ja grundsätzlich Selbsthilfe üben, wenn eben staatliche Hilfe zu spät käme. In äußersten Notsituationen ist das gerechtfertigt. Ansonsten muss man eben auf Unterstützung seitens der Justiz oder der Exekutive hoffen und warten. Und wenn eben diese Hilfe zu spät kommt, nur dann darf man. Aber so eine Situation liegt hier ja nicht vor. Der Netzbetreiber muss einfach nur in die Tasten greifen, beziehungsweise einen Anwalt beauftragen und die Sache ist erledigt. Aber es ist natürlich viel günstiger und schneller, effizienter unter Anführungszeichen, den Kunden mit Stromabschaltung zu bedrohen. Aber da hat der OGH schon längst einen Riegel vorgeschoben. Nur leider ist das bei der Praxis, bei den einzelnen Netzbetreibern, offenbar noch nicht angekommen.
Müssen die Stromkunden diese Installation eines Smart Meters überhaupt dulden oder haben sie rechtliche Möglichkeiten, diesen Einbau zu verweigern? Und wie Sie gesagt haben, sie können sich ja auch erfolgreich zur Wehr setzen. Aber scheuen nicht manche zurück vor dem Rechtsweg sozusagen?
Das ist zutreffend und das kann ich auch sehr gut verstehen. Man braucht nämlich durchaus Nerven, um diesen Weg zu gehen. Also man muss sich halt seriös damit auseinandersetzen. Die ganze Smart-Meter-Gesetzgebung kommt ja eigentlich aus Brüssel. Diesbezüglich muss eine Richtlinie der Europäischen Union in jedem einzelnen Mitgliedstaat umgesetzt werden. Die Kernfrage ist diese Umsetzung korrekt erfolgt, ja oder nein? Und mit dieser Frage sind wir beim Europäischen Gerichtshof. Da vertrete ich eine Mandantin und die ist dort bereits vorstellig. So, bis diese Entscheidung gefallen ist, kann man nicht seriös sagen, ob diese EU-Richtlinie in österreichisches nationales Recht korrekt umgesetzt wurde. Das hat den österreichischen Gesetzgeber nicht davon abgehalten, jetzt zum Jahreswechsel ein neues Stromgesetz zu beschließen. Ganz hochtrabend gesagt, das neue Billigstromgesetz und solche Worthülsen wurden da verwendet. Jetzt gibt es mit der Änderung 2025, mit dem neuen Anführungszeichen Billigstromgesetz, trotzdem noch die Möglichkeit, sich eine Zeit lang zumindest vom Smart Meter zu entziehen. Alle Haushalte, die weniger als 5000 Kilowatt Stromverbrauch pro Kalenderjahr haben, können noch immer diese Opt-out-Variante wählen. Das bedeutet, dass angeblich nur einmal im Jahr der Stromverbrauch abgelesen wird. Und diese Befristung gibt es bis Ende 2027. Das bedeutet, man kann auf jeden Fall für Haushalte innerhalb dieses Zeitraumes jedenfalls sagen, ich möchte überprüfen, was los ist und ob überhaupt diese Umsetzung des EU-Rechts in österreichisches Recht überhaupt korrekt ist und ob ich überhaupt gezwungen werden muss.
Na, das ist ein kompliziertes System auf zwei Ebenen, auf nationaler und auf europäischer und beim EuGH. Ja. Ein sehr langwieriges Verfahren, nehme ich an.
Ja, das ist der Fall. Andererseits, die Kunden haben ja nicht unbedingt die Hektik. Ja. Also es geht ja offenbar um Mann und Maus und die ganze Industrie steht Kopf. Die letzte Hütte bis auf den Gletscher hin muss ja offenbar mit einem Smart Meter ausgestattet sein, weil sonst bricht ja die ganze Energiewirtschaft zusammen, so wird es regelmäßig dargestellt. Für die Kontrollfunktion, also zum Beispiel was die E-Control sagt, wäre das völlig ausreichend, in jede einzelne Trafostation, in der eben 500 bis 1000 oder vielleicht auch mehr Haushalte zusammengefasst sind, könnte man auch einen so einen Smart Meter einbauen und wüsste, okay, dieses Rayon verbraucht ungefähr diesen Strom. Damit könnte man auch entsprechend regulieren und hätte auch eine Datenschutzsicherheit, dass man nicht auf Haushaltsebene, bildlich gesprochen, bis in Abrahams Wurstkessel hineinschauen kann, sondern dass der Einzelne durchaus eine Privatsphäre noch hat, obwohl eben regulatorische Pflichten auch eingehalten werden müssen.
Ja, Herr Magister Forsthuber, Sie sprechen das an. Ein weiteres Problem für viele Kunden ist diese permanente Datenübertragung. Die Netzbetreiber verweisen da auf das sogenannte Opt-out. Funktioniert dieses System in der Praxis tatsächlich so, wie es gesetzlich vorgesehen ist? Und wie kann ein Kunde überhaupt überprüfen, ob sein Smart Meter wirklich im Opt-out-Modus arbeitet?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Grunde genommen kann man es als Endverbraucher gar nicht kontrollieren. Es gibt auf dem kleinen Bildschirm, der auf dem Smart Meter verbaut ist, eine Möglichkeit der Anzeige. Bei vielen Geräten wird das durch einen Pfeil hinunter symbolisiert. Das muss man also mal wissen. Ja?
Ja, ja.
Aber abgesehen von dieser oberflächlichen Darstellung am Gerät selber, kann man nicht nachkontrollieren, ob der Netzbetreiber unterjährig einmal nachschaut beim Gerät. Aus technischen Gründen oder in Notfallsituationen ist es durchaus üblich, dass der Netzbetreiber das macht. Das bedeutet, er kann selbstverständlich auch vor dem vereinbarten Intervall, und das wäre eben jährlich, hineinschauen. Abgesehen von dem Stromverbrauch gibt es ja permanent Abfragen bei dem Gerät. Sei es jetzt, ob das jetzt Statusabfragen sind, Testabfragen, ob das Gerät gerade manipuliert wird oder nicht. Also bildlich gesprochen, Netzbetreiber fragt Gerät, wirst du manipuliert? Gerät sagt zurück, nein, ich werde nicht manipuliert. Also es gibt unterschiedliche Abfrageebenen und auch Vorgänge, die durchgeführt werden. Das alles führt auch zu einem erheblichen Datentransfer zwischen dem einzelnen Kunden und eben dem Netzbetreiber. Und all das führt dazu, dass man auch unabhängig vom Verbrauch weiß, gibt es da jetzt einen Verbrauch an der Messstelle oder eben nicht? Alle, die bei den 15 Minuten dabei sind, also bei der Opt-in, die sind ja ohnehin schon sehr, sehr transparent.
Welche Daten dürfen überhaupt erfasst und übermittelt werden? Welche Rechte haben Kunden, wenn sie eine weitergehende Datenerhebung nicht wünschen? Ist hier auch Missbrauch zu befürchten?
Diese ganze Smart-Meter-Thematik erinnert mich ein wenig daran, dass man offenbar verzweifelt versucht hat, einer bestimmten Branche ein Geschäft zuzuschanzen. Mit dem flächendeckenden Smart Meter Einbau bringt es natürlich eines, sehr, sehr viele Daten und das Ganze auf Haushaltsebene. Und diese Daten sind für Netzbetreiber Gold wert, weil sie damit durchaus Geld verdienen können. Insofern wird alles abgegriffen, was möglich ist. Es gibt eine Überprüfung von der Universität Twente, das ist in Holland. die hat festgestellt, dass man bis hin zum, was sieht der Endverbraucher im Fernsehen, gehen kann und überprüfen kann, weil die Spannung sehr, sehr fein aufgenommen wird. Ja, also wenn sich eben der Stromverbrauch minimal ändert oder minimal erhöht, dann kann man diese Welle einem bestimmten Film zum Beispiel auch zuordnen, wenn man den vorher das gemacht hat, und kann dadurch analysieren, was sieht der Betreffende gerade im Fernsehen. So weit kann man schon gehen. Also es gibt durchaus schon sehr, sehr feine und genaue Möglichkeiten, um das Benutzerverhalten und das Kundenverhalten zu analysieren. Und das ist eben nur eine Ausformung davon. Ja. Jetzt wird man sich das nicht in der flächendeckenden Ausrollung vorstellen müssen, ja, dass halt dann irgendeiner sitzt, ein Mitarbeiter, und just einen bestimmten Haushalt so Tag und Nacht überprüft. Das muss man sich als gesamthafte Datenauswertung überlegen und betrachten. Und das ist dann eigentlich die Basis, auf der eben dann das Geschäft funktioniert.
Es steht ja der Verdacht im Raum, Smart Meter würden im Gegensatz zu herkömmlichen Messgeräten den Stromverbrauch nicht immer korrekt erfassen. Eine österreichische Notarin ließ Messungen beglaubigen, bei denen stellenweise Abweichungen von bis zu 40% festgestellt worden sein sollen. Ist Ihnen dieses Problem bekannt?
Nur allzu gut, und ich kann nur jedem Kunden empfehlen, zur Kontrolle bei sich zu Hause ein mechanisches Gerät einbauen zu lassen. Also ich habe hier auch eine Reihe von Beispielen, die genau in diese Richtung gehen. Ganz konkret ein Beispiel: Ein Kunde hat sich den Induktionsherd auf einen Gasherd getauscht. Und allein aufgrund dieses Vorganges, sonst ist alles andere gleich geblieben. Gleiche Personenanzahl, gleicher Haushalt, alles gleich. Nur aufgrund des Tausches des Ofens hat sich der Stromverbrauch in diesem Haushalt um ein Drittel gesenkt. Und jetzt fragt man sich bitte, wie gibt es das? Induktionsplatte versus Gasherd. Ja? Also gut, der Gasherd braucht ja klarerweise keinen Strom oder nur minimalst beim Entzünden der Flamme. Das Thema liegt in der Aufzeichnung, wie eben der Stromverbrauch gemessen wird. Diese Spannungsspitzen, immer dann, wenn man viel und schnell Strom braucht, sei es bei einem Herd, sei es bei einer Sauna, sei es bei einer Ladestation für ein Elektroauto, all bei all diesen Vorgängen, wo man kurz, schnell viel Energie braucht. Diese Aufzeichnungen kann offenbar eine bestimmte Type an Smart Metern nicht korrekt durchführen, was dazu führt, dass ein Überverbrauch aufgezeichnet wird, der aber nie stattgefunden hat. Der Kunde muss es aber trotzdem bezahlen. Und damit schließt sich wiederum der Kreis zum mechanischen Gerät. Das, was wir alle vor dem Smart Meter eingebaut hatten, war ebenso ein mechanisches Gerät, ein Ferraris-Zähler. Der hat mit Trägheit gearbeitet und hat durch eine Spule eben dann aufgezeichnet, wie viel Stromverbrauch hat dann stattgefunden. Das ist im unteren Segment vielleicht geringe Abweichungen im Vergleich zum hocheffizient genau messenden Smart Meter, aber selbst diese Abweichung kann einen Unterschied von 40% niemals erklären. Also hier muss es wirklich einen Fehler am Gerät geben, der eben mit Spannungsspitzen nicht umgehen kann.
Falls sich also diese erheblichen Messabweichungen bestätigen sollten, welche Ansprüche hätten betroffene Kunden gegenüber den Netzbetreibern oder Energieversorgern? Können die fehlerhaften Abrechnungen rückwirkend korrigiert werden? Was kann man hier tun, wenn man Fehler vermutet?
Also natürlich kann man ein Schlichtungsstellenverfahren beginnen, beziehungsweise beim Netzbetreiber direkt anfragen. Der wird dann einen Techniker schicken. Bildlich gesprochen, dieser Techniker seine Hand auf das Gerät legen und sagen, es funktioniert. Und er dreht um und geht. Also das ist nicht der erfolgversprechende Weg. Der einzige Weg, um hier Klarheit zu schaffen, ist der Einbau eines mechanischen Gerätes, eines Ferraris-Gerätes. Gibt es geeicht mittlerweile um 79, 78 Euro, auch bei österreichischen Händlern, kann man sich ganz einfach bestellen. Und dann braucht man eben einen Elektriker, der das fachmännisch einbaut, und zwar unmittelbar nach dem Smart Meter. Das darf man, das ist der haushaltseigene Stromkreis, da kann man tun und lassen, was man möchte. Und das ist der einzige Weg, um zu überprüfen, ob ein Smart Meter richtig zählt oder falsch.
Ja, wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten ein, wenn sich Kunden gegen rechtswidrige Maßnahmen oder unzulässigen Druck zur Wehr setzen?
Es hat sich mittlerweile deutlich verbessert. als ich vor etwa 4 Jahren begonnen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, da wurdest du ja noch als Spinner bezeichnet bei Gericht und da haben sie mit dem Finger auf dich gezeigt. Mittlerweile hat die Situation sich gedreht, sie ist deutlich versachlicht und es gibt immer mehr Richterinnen und Richter, die sich das genau anschauen wollen. Also die nicht mehr sklavisch der Erzählung des Netzbetreibers folgen, sondern ihrem Berufsauftrag entsprechend sich mit der Sache auseinandersetzen. Und das ist sehr erfreulich zu sehen.
Sagen Sie noch einmal zum Abschluss, welchen konkreten Rat geben Sie einem Stromkunden, der morgen die Ankündigung erhält, dass gegen seinen Willen ein Smart Meter installiert werden soll? Welche Schritte sollte er setzen und welche Fehler sollte er unbedingt vermeiden?
Also die Schritte sind deutlich vorgezeichnet. Erstens Antrag bei der Schlichtungsstelle E-Control. Sagen bitte, ich werde mit Stromabschaltung bedroht, das möchte ich nicht. Und ich möchte den Smart Meter generell nicht, weil ich zu wenig Informationen habe. Das ist aber schon sehr spezialisiert. Also ich würde zumindest empfehlen, wenn es gratis ist, es kostet nichts gegenüber der E-Control und es gibt auch keine Gefahr, dass man dem Gegner etwas zahlen muss. Ich würde aber trotzdem bei der Formulierung dieses Antrages professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist, den Netzbetreiber interessiert es 0,0, ob man gerade bei der Schlichtungsstelle einen Antrag gemacht hat oder vielleicht bei Gericht sogar. Er muss harte, klare Fakten erleben und das funktioniert nur mit einer einstweiligen Verfügung. Das ist vorläufiger Rechtsschutz. Es kommt immer wieder in den Medien vor im Zusammenhang mit Gewaltdelikten. Das ist hier auch eine ähnliche Situation, nämlich der Netzbetreiber übt Gewalt. Er bedroht den Kunden. Und in diesem Sinne kann man auch eine einstweilige Verfügung beantragen und wird diese einem auch gewährt werden, wenn man sie denn richtig formuliert. Das sind diese beiden Wege, die parallel aber zu gehen sind, sonst funktioniert es nicht.
Sehr geehrter Herr Magister Forsthuber, das waren sehr wichtige Tipps für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bei Kontrafunk. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch und ich habe viel gelernt, auch für meine eigene Stromabrechnung.
Vielen Dank, Frau Stenzel.
Während zahlreiche Städte und Gemeinden in Österreich unter Budgetlöchern, steigenden Pflichtausgaben und wachsender Verschuldung leiden, präsentiert die Stadt Wels eine Ausnahme. Massenmedien müssen zähneknirschend zugeben, der freiheitliche Bürgermeister von Wels kann wirtschaften. Das aktuell präsentierte Budget weist einen deutlichen Überschuss auf, gleichzeitig werden Millionenbeträge in Infrastruktur, Bildung und Lebensqualität investiert. All das ganz ohne neue Schulden. Wie gelingt dieser finanzpolitische Kurs in wirtschaftlich schwierigen Zeiten? und welche Lehren könnten andere Kommunen daraus ziehen? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Welser Bürgermeister Dr. Andreas Rabel. Herr Bürgermeister, grüß Gott. Während viele österreichische Städte ihre Budgets nur mit neuen Schulden oder Sparpaketen ausgleichen können, erwirtschaftet Wels erneut einen Überschuss. Als sie 2015 Bürgermeister wurden, war die Lage aber alles andere als rosig. Können Sie uns die Ausgangslage schildern, mit der Sie die Stadt sozusagen von den Sozialisten übernommen haben?
Wir haben 2015 einen Schuldenberg übernommen von 70 Millionen Euro und hatten noch restliche Ersparnisse von knapp über 10 Millionen Euro. Es war daher dringend erforderlich, dass wir eine Restrukturierung der gesamten Verwaltung und des gesamten Budgets vornehmen. Das haben wir auch gleich angepackt. Gleich in der ersten Gemeinderatssitzung haben wir Förderungen überprüft, Subventionen überprüft und haben dann einen konsequenten Restrukturierungs- und Sanierungskurs eingeschlagen.
Können wir auch kurz die Zahlen nennen? Sie sind ja mit einem beachtlichen Überschuss für das Finanzjahr 2025 in den Medien und Sie rechnen auch für die Zukunft mit einem Überschuss. Wie schaut das aus zahlenmäßig?
Zahlenmäßig haben wir uns natürlich seit 2015 massiv verbessert. Wir haben jetzt die letzten Jahre immer einen Überschuss von 30, 35 Millionen geschafft. Das letzte Jahr, 2025, haben wir abgeschlossen mit 24,7 Millionen Überschuss. Wir konnten damit alle Investitionen, die in der Stadt Wels umgesetzt wurden, auch finanzieren ohne neue Schulden und haben sogar einen kleinen Teil der Ersparnisse erhöhen können. Und dass man sich das ein bisschen vorstellen kann im Vergleich, 2015 hatten wir Ersparnisse von knapp 10 Millionen Euro. Jetzt haben wir Ersparnisse von 120 Millionen Euro. Das heißt, die Ersparnisse haben wir mehr als verzehnfacht. Die Schulden von 70 Millionen 2015 haben wir abgebaut. Es sind jetzt nur mehr 4,2 Millionen. Wir werden im Jänner 27, also in knapp einem halben Jahr, die letzten Schulden, die wir noch haben, bei Banken zurückbezahlen. Es gibt dann noch ein restliches Wohnbaudarlehen von ein paar hunderttausend Euro. Aber sonst ist alles bezahlt und Wels ist schuldenfrei. Das ist besonders erfreulich, weil wir seit diesem Jahr auch jene Statutarstadt sind in ganz Österreich, die die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung überhaupt hat. Unsere Bürger haben nur mehr 64 Euro Schulden pro Kopf und das ist in Österreich Rekord.
Da könnte ich Sie und viele andere Wiener und Wienerinnen ja direkt beneiden. Kritiker behaupten ja häufig, Sparsamkeit gehe zwangsläufig zu Lasten der Bevölkerung. Wels investiert aber gleichzeitig in Schulen, Infrastruktur und Freizeitangebote. Muss es da zwangsläufig Bereiche geben, die man beinhart einspart?
Natürlich hat es Bereiche gegeben, die wir eingespart haben. Aber wir haben nicht bei der Bevölkerung gespart, sondern wir haben in der Verwaltung gespart. Wir haben jene Einrichtungen, die nicht unbedingt notwendig waren für die Bevölkerung, überprüft und zum Teil auch geschlossen. Und wir haben auch im Bereich der Subventionen und Förderungen unnötige Übersubventionierungen reduziert. Und dieser sehr lange Weg in kleinen Schritten hat dann zu hohen Überschüssen geführt. Und das ist durchaus erfreulich, weil wir jetzt genügend finanzielle Mittel haben, um neue Schulen zu bauen. Wir bauen de facto jedes Jahr einen neuen Kindergarten. Wir unterstützen großzügig den Sport, auch die Kultur im Übrigen, haben mehrere neue Kultureinrichtungen auch geschaffen. Und wir schaffen es, aufgrund unserer guten Finanzlage, auch Sozialpakete für die Bürgerinnen und Bürger auf den Weg zu bringen. Gerade in schwierigen Zeiten, Energiekrise oder auch Corona, da haben wir großzügig gerade die Bevölkerung unterstützt, die es am notwendigsten braucht, nämlich die auch ums Überleben kämpft und mit der hohen Inflation belastet ist.
Das wohl sichtbarste Projekt ist der neue Volksgarten. Aus einem ehemaligen Messegelände entsteht Österreichs größtes Entsiegelungsprojekt mit rund 40.000 Quadratmetern neuer Grünflächen, hunderten Bäumen, Wasserflächen und Erholungsräumen. Welche Bedeutung hat dieses Projekt für die Lebensqualität der Welser?
Dieses Projekt ist für uns sicher ein Jahrhundertprojekt, weil wir eine Industriebrache, nämlich eine versiegelte Fläche für das Messegelände, komplett entsiegeln und den Welsern als Park zurückgeben. Und das ist mir auch deswegen so wichtig, weil gerade in Zeiten wie diesen suchen natürlich die Bevölkerung Grünräume, wo es kühl ist, wo es schattig ist, wo die Aufenthaltsqualität entsprechend hoch ist. Wir haben in unserem Strategieprozess ganz klar festgehalten, dass wir Wels zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität machen wollen. Und da gehören natürlich Parkanlagen dazu. Allein im letzten Jahr haben wir 6 neue Parkanlagen eröffnet. Wir kaufen also sehr, sehr viele Grundstücke und schaffen hier Grünraum für das Wohl der Bevölkerung. Dieses spezielle Projekt Volksgarten ist deswegen so relevant, weil es mitten im Zentrum ist, weil es Sportflächen zur Verfügung stellt, Spielflächen. Wir haben Wasserflächen neu geschaffen. Mir geht es deswegen auch gar nicht um Entsiegelung oder um Klimaschutz. Mir geht es einfach um die Leute, die jetzt, wenn es heißer wird, Abkühlung suchen. Und das bekommen sie am besten in Parkanlagen.
Der Volksgarten soll ja nicht nur schöner werden, sondern auch das Stadtklima verbessern. Stehen im Hintergrund Studien, wie sich mehr Bäume für die Hitzeentwicklung einer Stadt auswirken? Welche langfristigen Auswirkungen erwarten Sie aus diesem Park für die Stadtentwicklung?
Tatsächlich hat der Volksgarten weitreichende Auswirkungen für das Stadtklima. Das ist einerseits, die Messehallen haben eine Barriere gebildet zu einem Kaltstrom, der vom Traunfluss in die Innenstadt fließt und nur durch diese hohen Hallenwände aufgehalten wurde. Dieser Kaltstrom, der jetzt wieder frei in die Innenstadt strömt, wird ungefähr 1 bis 2 Grad Hitzereduzierung zur Folge haben. Das ist einmal der erste wesentliche Punkt. Aber natürlich bringt jeder Grünraum auch eine Kühlung der Oberfläche, weil sich der Boden einfach nicht so stark aufheizt. Und wir erwarten uns daher insgesamt natürlich positive Effekte, vor allem auch von den Wasserflächen. Das ist auch eine Politik in der Stadt Wels, seitdem ich Bürgermeister bin. Alle Parkanlagen haben zwischenzeitig Wasserflächen, das heißt auch Brunnenanlagen, weil das nicht nur für die Parkklimatisierung angenehm ist, sondern die Menschen auch die Möglichkeit haben, sich dort ein bisschen abzukühlen. Und das hat schon einen Effekt, der einfach Lebensqualität wiederbringt.
Ja, da besteht ja wirklich kein Zweifel daran. Viele Bürgermeister beklagen ja steigende Umlagen an Länder und Bund sowie sinkende finanzielle Handlungsspielräume. Sie fordern seit Jahren Reformen. Welche Änderungen wären notwendig, damit Gemeinden künftig wieder mehr von ihren selbst erwirtschafteten Einnahmen behalten können?
Wir haben ein österreichweites Phänomen, dass wir zwar aus dem Finanzausgleich Geld bekommen von Bundesseite, zwar alle Gemeinden gleichermaßen, dass aber die Länder einen Teil dieser Gelder wieder einbehalten bzw. zurückfordern. Und am Beispiel von Wels kann man das ganz leicht erklären. Wir bekommen ungefähr 70 Millionen Euro pro Jahr zugewiesen an Ertragsanteilen, müssen aber aufgrund dieses innerösterreichischen Finanzausgleichs, so heißt das technisch, 50 Millionen zurückbezahlen. Das heißt also, uns bleiben von 70 Millionen tatsächlich nur 20 übrig. Und das ist eine Entwicklung, die höchst schädlich ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum 50% der Gemeinden in Oberösterreich nicht mehr wirtschaften können, weil sie kein Geld mehr zur Verfügung haben. Das sind sogenannte Abgangsgemeinden, die können also nicht einmal mehr ihre Gehälter zahlen und sind auf Subventionierung des Landes angewiesen. Und das führt wiederum dazu, dass die Gemeindeautonomie vollkommen ausgehöhlt wird, die Gemeinden also nicht mehr selbstständig entscheiden können, sondern ständig am Gängelband der Landespolitik hängen. Das halte ich für schwer schädlich.
Ja, das ist sicherlich ein Problem. Nachhaltige Finanzpolitik hat ja etwas damit zu tun, Investitionen auch ohne neue Kredite zu planen. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, welche Projekte tatsächlich umgesetzt werden und welche bewusst zurückgestellt werden?
Wir haben eine sehr langfristige Investitionsstrategie, die jeweils festgelegt wird für die Dauer von 5 Jahren. Das ist notwendig, um frühzeitig Investitionsnotwendigkeiten zu erkennen und diese dann auch finanziell zu bedecken. Und da gibt es durchaus aus verschiedenen Ressorts Wünsche, die man dann auf politischer Ebene verhandeln muss. Aber für uns ist natürlich wichtig das Thema Integration, Sicherheit, Videoüberwachung nur als Beispiel, Lebensqualität, dazu gehören Parkanlagen, Sauberkeit, ganz besonders wichtig. Aber natürlich auch der Bereich Bildung, das heißt Kindergärten, Schulen, die neu gebaut werden in Wels. Und generell das Thema Infrastruktur, das heißt Straßenerneuerungen, das sind sicher wesentliche Aspekte. Bei uns steht aber, wenn wir investieren, auch immer im Vordergrund, dass wir sparsam wirtschaftlich auch zweckmäßig investieren. Das heißt, es wird eine Investition nur dann getätigt, wenn sie wirklich unbedingt notwendig ist und wenn sie dann auch den Wirtschaftlichkeitskriterien entspricht. Und darauf legen wir schon viel Wert.
Wels ist ja auch eine bekannte Messestadt. Wie ist denn die unternehmerische Lust, die unternehmerische Kraft in Wels zu bewerten? In schwierigen Zeiten, wo in der Großwetterlage eine Millionenpleite die nächste zu jagen scheint.
Wels ist ein starker Wirtschafts- und Industriestandort. Das spüren wir natürlich auch in den Kommunalsteuereinnahmen, die entsprechend hoch sind pro Kopf gerechnet. Allerdings sind diese Einnahmen stark zurückgegangen im Vergleich zu den budgetierten Zahlen. Das heißt also, auch in Wels wurden Arbeitskräfte abgebaut. Wir haben Arbeitsplätze verloren. Und wir sehen es daher auch als kommunale Verantwortung, gerade jetzt zu investieren, um die regionale Wirtschaft auch zu stärken. Wir haben beispielsweise eine Messehalle um 30 Millionen Euro neu gebaut. Das stärkt die Messe selbst. Das stärkt aber auch die regionale Wirtschaft, die Bauwirtschaft. Und diesen Impuls, den kann man auch spüren.
Und die Landesgartenschau 2027 wirft ja ihre Schatten voraus. Was erwarten Sie sich von dieser Landesgartenschau im kommenden Jahr?
Die Landesgartenschau ist ein wichtiger touristischer Impuls für die Stadt Wels. Wir erwarten uns 400.000 zusätzliche Touristen, die nach Wels kommen. Und ganz abgesehen davon haben wir alleine für diese Landesgartenschau 20 Millionen Euro investiert in den Park und in die Umgebung in der Stadt Wels. Wir glauben daher, dass sowohl der Handel als auch die Gastronomie massiv von dieser Landesgartenschau profitieren wird. Und wir hoffen, dass Wels wegen dieser Landesgartenschau in buntesten Farben erblüht, am besten in Blau.
Ja, ich freue mich drauf. Ich bin ja eine halbe Oberösterreicherin, wie Sie wissen. Vor allem meine Ferien verbringe ich gerne in diesem schönen Bundesland. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Herr Bürgermeister Rabel. Auf Wiederhören.
Danke und ich hoffe, wir sehen uns bei der Landesgartenschau.
Sie hörten das Österreich-Magazin bei Kontrafunk. Unsere Ausgabe vom 30. Juni 2026. Vielen Dank an meine Kollegen. In der Technik Thomas Hoffmann, Redaktion Florian Machel. Ich hoffe, die Sendung hat Ihr Interesse geweckt. Mein Name ist Ursula Stenzel. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich von Ihnen herzlich. Bis zum nächsten Mal.